Ja, wir sind bei einem Thema, was 2-4% der Deutschen betrifft. Tatsächlich geht es um eine chronische Erkrankung, um eine sehr unbekannte Erkrankung, wo man nicht genau weiß, erstens, wo sie herkommt, aber viele Ärzte erkennen sie auch nicht. Und es geht um das Thema Fibromyalgie, das heißt ein Schmerz in Weichteilen, in den Gelenken. Und dieser wird oftmals von den meisten Ärzten nicht definierbar erkannt, aber man muss sich ein bisschen durchkämpfen und zu Spezialisten gehen, wie zum Beispiel Chefarzt Robert Schmidt von der KFN, um dann, ich sag mal, eine Diagnose zu bekommen, wo man auch Klarheit dann endlich mal hat und dann auch mit den richtigen, sag ich mal, Methoden die Ursachenbekämpfung oder zumindest aber vor allen Dingen die Therapie und Behandlung machen kann. Ursachenbekämpfung ist schwierig, weil man nicht genau weiß, wo es herkommt. Ich denke, das ist eine große Besonderheit in unserer aktuellen Medizin, dass wir bei so einer Krankheit nicht wissen, wo es herkommt. Und deswegen würde ich auch gerne starten mit dem Thema. Wir hatten da im vorigen Podcast auch schon drüber gesprochen. Deswegen, wenn Sie jetzt erst einschalten bei dieser Folge, schauen Sie sich auch gerne unseren Podcast davor an. Wir haben auch mit Chefarzt Robert Schmidt gesprochen. Da ging es vor allen Dingen darum, was ist eigentlich die Fibromyalgie überhaupt und welche Symptome hat sie?
Was wäre, wenn die beste Medizin nicht entweder Natur oder Wissenschaft wäre, sondern beides? Willkommen bei Schulmedizin trifft Naturheilkunde. Hier bauen wir Brücken zwischen Tradition und Innovation. Zwischen Labor und Leben für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Heute wollen wir über die Erkennung sprechen. Das heißt also, wie können wir eigentlich das Ganze, die Fibromyalgie, einordnen? Wie können wir sie wirklich definieren, also von der medizinischen Seite aus? Mhm. Und wie geht ihr davor, um dieses komplexe Bild zu erkennen?
Mhm. Genau. Also im Endeffekt handelt es sich bei der Fibromyalgie eben um eine Ausschlussdiagnose. Also das heißt, die Symptomatik muss klassischerweise zu einem Fibromyalgie-Syndrom passen. Mhm. Und gleichzeitig sollte man sich relativ sicher sein, dass nicht eine andere Erkrankung, die eben so ähnliche Symptome machen kann, vorliegt.
Ja, klar.
Das heißt, in der Regel wird ein Fragebogen ausgefüllt, also zum Beispiel der Fibromyalgie-Fragebogen, der ist auch standardisiert und genormt. Das heißt, da gibt der Patient eben an, in welchen verschiedenen Arealen des Körpers er in den letzten Monaten denn immer wieder Schmerzen hatte. Das kann ja bei der Fibromyalgie tatsächlich eben variieren. Mal kann die Stelle betroffen sein, mal eine andere. Und dann wird da ein Score addiert. Ja. Gleichzeitig werden noch andere Symptome abgefragt, denn die Fibromyalgie hat ja eben auch Beschwerden, wie zum Beispiel so eine Fatigue-Symptomatik, einen nicht erholsamen Schlaf, eine vegetative Begleitsymptomatik. Es können auch mal Kopfschmerzen, Unterbauchschmerzen mit dabei sein. Das wird abgefragt und dann wird einfach ein Punktescore errechnet. Und wenn der über einer bestimmten Schwelle liegt, dann darf man sagen, okay, die Symptomatik würde schon mal genau zu einem Fibromyalgie-Syndrom passen. Und dann muss man natürlich eine ausführliche Anamnese machen, also sich natürlich schon mal anhören, was nimmt der Patient für Medikamente, was sind sonst für Erkrankungen bekannt oder sonst noch für Symptome. Dann geht es darum, dass man eine vernünftige körperliche Untersuchung natürlich macht, ja, um mal zu gucken, sind irgendwelche Gelenke entzündet, sind irgendwelche neurologischen Auffälligkeiten. Und man sollte ein vernünftiges Labor abnehmen und vernünftig bedeutet, da sind einige Werte dabei, die eben ja Hinweise geben könnten, ob nicht doch eine andere Erkrankung vielleicht Ursache der Beschwerden ist. Also was man empfiehlt ist, dass man die Entzündungswerte abnimmt, um eben nicht irgendwas Entzündliches zu übersehen. Dass man den Kalziumwert abnimmt, um nicht eine Störung im Kalziumstoffwechsel zu übersehen. Ja. Dass man mal guckt, ob irgendeine greifbare, laborchemisch greifbare Entzündung in der Muskulatur vorliegt. Da kann man so einen bestimmten Muskelwert abnehmen. CK-Wert ist das. Mhm. Man sollte auch mal den Schilddrüsenwert bestimmen, dass man nicht eine massive Störung zumindest der Schilddrüsenfunktion hat. Und interessanterweise auch den Vitamin-D-Spiegel. Also das heißt, wenn jemand typische Symptome hat und dann stellt man fest, boah, der hat ja ein massiv erniedrigtes Vitamin D, dann würde man auch erstmal sagen, Moment, bevor wir jetzt dem Ganzen den Namen Fibromyalgie geben, da substituieren wir erstmal Vitamin D und gucken mal, wenn der Spiegel jetzt wieder einigermaßen in Ordnung ist, ob denn dann sich nicht die Symptomatik schon wieder deutlich gebessert hat oder vielleicht komplett verschwunden ist.
Ja.
Aber wenn man diese Basisuntersuchungen gemacht hat, dann darf man auch sagen, okay, und jetzt gibt man dem Ganzen auch eine Arbeitsdiagnose. Also das heißt, man muss nicht dann jahrelang jede erdenkliche Untersuchung, die es gibt auf der Welt, abarbeiten, um alle anderen Eventualitäten auszuschließen. Natürlich sollte man dann im Verlauf der Zeit, wenn man mal die Diagnose Fibromyalgie hat, nicht jede Beschwerde, die neu kommt, vielleicht automatisch dann sagen, ah ja, das ist mein Fibromyalgie-Syndrom und das brauche ich ja gar nicht mehr abklären.
Ja.
Auch wenn das Herz weh tut oder sonst was.
Ja.
Also das heißt, man muss schon immer natürlich Augen und Ohren offen halten, aber dann darf man wenigstens mal dem Ganzen einen Namen geben und kann damit auch arbeiten und muss nicht jahrelang sozusagen verzweifelt einer Diagnose hinterherrennen. Das ist ja auch mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Und die Fibromyalgie, da ist es tatsächlich auch so, das ist auch ein großer Leidensfaktor für die Patienten,
ja, glaub ich,
wenn sie eben jetzt vielleicht auch nicht genau wissen, was sie haben. Es kann eine sehr beeinträchtigende Symptomatik sein, die ja doch den ganzen Körper betrifft. Ja, alles tut weh, man kann sich nicht gescheit konzentrieren, man ist müde und erschlagen. Und viele Patienten haben natürlich dann auch massive Zukunftsängste,
ja,
und denken vielleicht, naja gut, wenn ich jetzt schon mit 30 solche Beschwerden habe, wahrscheinlich bin ich dann mit 45 im Rollstuhl und
ja,
mit 60 dann im Pflegefall. Also da kann man Gott sei Dank wiederum die Patienten beruhigen, denn die Fibromyalgie, da findet keine Destruktion irgendwie des Bewegungsapparates statt. Also die Gelenke gehen nicht kaputt. Die Fibromyalgie ist ja vor allem vermutlich eine zentrale Wahrnehmungsstörung. Also nicht, dass jemand jetzt irgendwie sich das ausdenkt,
ja, klar,
sondern dass das tatsächlich eine organische Erkrankung im zentralen Nervensystem ist, sodass die Signale aus dem Körper eben falsch verarbeitet werden. Aber der Körper an sich eigentlich nicht irgendwie akut entzündet ist oder kaputt geht. Also das heißt, man kann da schon mal die Patienten beruhigen. Es ist nicht ein körperlicher Verfall, der dann irgendwann zum Tod führt, sondern es ist nur, in Anführungszeichen, sozusagen diese Empfindung. Aber die kann natürlich trotzdem massiv sein. Also das muss man unbedingt natürlich sehr, sehr ernst nehmen. Und das ist nichts Eingebildetes, sondern was wirklich Echtes, Manifestes. Aber dann ist natürlich ganz wichtig, eben über diesen Fall dann auch den Patienten aufzuklären, dass da schon mal Unsicherheiten und Ängste genommen sind. Und dann kann man sich eben voll darauf zu konzentrieren und sagen, okay, man hat jetzt eben die Situation mit der Fibromyalgie, aber man kann eine Menge tun, um eben Symptome zu lindern, Lebensqualität zu verbessern und eben trotzdem ein gutes Leben zu haben, ja, und wenige Einschränkungen.
Was ist denn der wichtigste erste Schritt nach der Diagnose mit Fibromyalgie?
Ja, also der wichtigste Schritt ist, wie gesagt, erstmal die Aufklärung des Patienten über die Art dieser Erkrankung. Das muss man ja auch erstmal als Patient verstehen. Und dann muss es auch das Umfeld des Patienten tatsächlich verstehen. Denn da kommt ja nochmal das Problem, dass dann vielleicht auch das Umfeld, man sieht es ja dem Patienten nicht an, da ist jetzt nichts irgendwie geschwollen oder offensichtlich gebrochen. Das heißt, dann gibt es auch oft Unverständnis, was dann dem Patienten noch tiefer eigentlich hineinzieht in die Problematik. Also das heißt, diese Edukation. Und dann kann man eben anfangen und suchen, okay, was kann man machen? Man weiß auf jeden Fall, Bewegung ist wichtig. Also in der Bewegung bleiben, auch wenn tatsächlich die Bewegung auch wehtun kann. Man soll es natürlich nicht total übertreiben, dass man jetzt sozusagen ja in den
Triathlon.
Genau, in den Hochleistungsbereich geht. Also das heißt eben flüssige Bewegungen eher so im Ausdauerbereich. Ja, also moderate körperliche Bewegungen, wie jetzt zum Beispiel ein Nordic Walking oder Fahrradfahren oder Schwimmen gehen oder gerne auch so meditative Bewegungsübungen, Yoga, Tai Chi, Qigong zum Beispiel, die sind auch sehr gut geeignet. Also das heißt, Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Der Bewegungsapparat an sich, also beim Menschen gilt wirklich, wer rastet, der rostet, muss man sagen. Also der Bewegungsapparat, der muss auch bespielt werden, um tatsächlich geschmeidig zu bleiben, um funktionstüchtig zu bleiben. dann ist es natürlich so, dass Schmerz durch ganz viele andere Faktoren beeinflusst wird, zum Beispiel durch das Level auch der inneren Anspannung und wie gehe ich denn mit dem Schmerz um? Ja. Also das heißt, Entspannungsübungen, Achtsamkeitsübungen können eben einfach entlastend wirken. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, was beeinflusst denn vielleicht die Muskulatur, die Gelenke? Also die sind ja nicht wirklich in dem Sinne jetzt akut erkrankt, ja, aber trotzdem kann ich natürlich zum Beispiel mit Wärme, mit einem Retterspitzumschlag, mit Kütter und Beinwell und ähnlichen Dingen kann ich mir da natürlich was Gutes tun. Meistens ist es so, dass tatsächlich Wärme da als sehr entspannend und wohltuend empfunden wird. Und es muss gar nicht bei einer lokalen Wärmeanwendung bleiben, zum Beispiel ganz einfach mit einer Wärmflasche, sondern das können auch tatsächlich so systemische Wärmetherapien sein. Also sowas wie Sauna zum Beispiel oder ein warmes Bad oder eine Infrarotkabine. Ja. Und wir bei uns machen nochmal eine ganz extreme Form dieser systemischen Wärme. Das ist diese Ganzkörperhyperthermie. Also da erwärmen wir den Körperkern durch Zufuhr von Wärme von außen. Krass. Und da steigt tatsächlich die Körperkerntemperatur wirklich in den Fieberbereich. Also wir gehen da bis maximal 40,2 Grad Celsius. Wahnsinn. Viele Patienten kommen jetzt gar nicht so hoch, aber so über 38, 39 schon. Das ist auch sehr intensiv, also ist dann so ein bisschen Sauna hoch 10, kann man sagen. Aber da haben wir die Erfahrung gemacht und da gibt es auch mehrere kleinere Studien, auch sogar aktuellere Studien von Professor Langhorst in Bamberg, der auch mit Hyperthermie behandelt, dass das einen ganz nachhaltigen, langfristigen, signifikanten Effekt auf die Beschwerdeintensität bei Fibromyalgie hat. Und wir machen da zum Beispiel in einem stationären Aufenthalt 2 solche Ganzkörperhyperthermien. Und natürlich noch viele andere Behandlungen auch. Und dann ist es sicherlich schon die Summe der Behandlungen. Aber unsere Fibromyalgie-Patienten berichten eben, dass sie für viele Monate eine deutliche Besserung der Symptomatik haben. Und man kann ja immer wieder zu uns kommen. Und da haben wir tatsächlich dann auch einige Patienten, die dann regelmäßig einmal im Jahr kommen und sich von uns dann wieder aufbauen lassen und fit machen lassen für die nächsten Wochen und Monate. Und so eine Ganzkörperhyperthermie ist natürlich was man jetzt nicht so leicht im ambulanten Bereich machen kann. Also da empfehlen wir dann dem Patienten erstmal zu gucken, ob man nicht vielleicht durch Sauna oder wirklich durch warme Bäder, das darf man natürlich auch nicht übertreiben, nicht, dass es einen dann daheim im Bad den Kreislauf genau zusammenhaut, aber ob die vielleicht auch mit solchen Anwendungen schon mal ganz gut durchkommen. Und wenn man sagt, nee, es muss wirklich so eine richtige Ganzkörperhyperthermie sein, dann gibt es schon auch Möglichkeiten, das tatsächlich sich dann auch nochmal ambulant zu gönnen. Da muss man es dann in der Regel bezahlen, aber man kann es zumindest machen. Und wenn man jetzt einen hohen Leidensdruck hat, muss man auch nicht ein Jahr warten, bis man wieder zu uns kommen kann. Und dann kann man es auch öfter als einmal im Jahr machen.
Interessant. Gibt es denn eine Heilung von der Fibromyalgie?
Nee, also eine Heilung gibt es tatsächlich nicht. Also es ist ein chronischer Verlauf. Natürlich gibt es vielleicht ganz selten dann immer mal eine Ausnahme, dass jemand sagt, okay, Mensch, ich hatte lange die Diagnose und irgendwann war Ruhe. Mhm. Aber das ist wirklich nur dann die Ausnahme. Okay. Ja. Also man muss fairerweise wahrscheinlich auch sagen, es gibt auf der einen Seite sicherlich viele Menschen, die wahrscheinlich eine Fibromyalgie haben, aber nie diese Diagnose kriegen werden. Aber weil es eben gar nicht so einfach ist, die Fibromyalgie zu beweisen, gibt es wahrscheinlich auf der anderen Seite auch gar nicht so wenige Patienten, denen gesagt wird, dass sie haben bestimmt eine Fibromyalgie und eigentlich haben sie was anderes. Ja. Und deswegen muss man immer so ein bisschen sozusagen auf alles gefasst sein. Und vielleicht erklärt das dann auch mal ganz atypische Verläufe. Aber in aller Regel handelt es sich wirklich um eine chronische Erkrankung, die relativ gleichmäßig verläuft, in Wellen natürlich, aber so im Schnitt halt gleichmäßig einen dann das Leben begleitet. Und in im hohen Lebensalter angeblich dann eher nachlässt von der Intensität.
Ja, schon spannend. Ganz wichtig in eigener Sache, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, wenn Sie diese Informationen nützlich finden, die Sie hier hören, dann teilen Sie doch den Podcast auch mit anderen Freunden oder Bekannten, denen dieser Podcast weiterhelfen könnte. Und lassen Sie natürlich gerne ein Like da. Ein Abo freut uns natürlich auch und eine positive Bewertung ist natürlich für uns eine absolute Wertschätzung. Deswegen, wenn Sie dafür Zeit finden, freuen wir uns da wirklich sehr drüber. Und das hilft natürlich diesem Podcast massiv weiter, dass wir weiterhin ganz, ganz tollen Inhalt produzieren können und natürlich auch diesen weiter nach draußen bringen können. Wenn ich das jetzt habe, welche Medikamente oder Vitamine oder Supplements kann ich denn einsetzen, um Linderung zu bringen?
Ja, also auf der einen Seite gibt es natürlich schon ein paar schulmedizinische Präparate, die auch in den Leitlinien empfohlen werden. Die haben jetzt, wie gesagt, keinen ursächlichen Ansatzpunkt, weil man auch gar nicht genau weiß, was die Ursache tatsächlich ist. Aber man weiß, dass man zum Beispiel von Antidepressiva profitieren kann.
Interessant. Ja?
Also Antidepressiva sind tatsächlich ein etablierter Bestandteil der Schmerztherapie. Also das ist jetzt nicht, dass man sagt, speziell bei Fibromyalgie muss man da mit Antidepressiva arbeiten, sondern auch ein chronischer Arthrose-Patient kann vielleicht ein Antidepressivum kriegen, damit er seine Beschwerden besser im Griff hat. Also das kann man versuchen. Verschiedene Neuroleptika kann man einsetzen, die man eben auch bei Polyneuropathie zum Beispiel einsetzt. Was nicht so gut hilft, sind tatsächlich die klassischen Schmerzmittel.
Okay.
Also das kann man, wenn man jetzt wirklich mal ganz akute, heftigste Beschwerden hat, so als Notlösung nehmen, vorübergehend. Aber das wirkt nicht so wirklich. Also man ist dann eher enttäuscht und langfristig macht es gar keinen Sinn. Also das heißt, man ist da dann doch so medikamentös schon ein bisschen limitiert. Dann als eher so naturheilkundlich kann man mehr so in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, möglicherweise spielt doch bei der Fibromyalgie eben so eine Silent Inflammation vielleicht mehr so im zentralen Nervensystem eine Rolle, also eine Neuroinflammation.
Mhm.
Und es gibt eben einige pflanzliche Präparate, die natürlich so eine chronische Entzündung positiv beeinflussen können und tatsächlich wahrscheinlich auch über diesen Mechanismus sogar auch ein bisschen schmerzlindernd wirken können. Kurkumin zum Beispiel oder Weihrauch zum Beispiel. Man kann natürlich auch ein bisschen mit Antioxidantien arbeiten. Man kann generell was geben, weil Fibromyalgie geht ja auch mit einem schlechten Schlaf und Konzentrationsstörungen einher. Man kann da natürlich mit Lavendel arbeiten oder mit Baldrianmelisse. Dann, was immer tatsächlich bei den meisten chronischen Erkrankungen eine Verbesserung bringen kann, ist, wenn man mal eine Darmaufbaukur macht, ja, um die Darmflora eben wirklich optimal einzustellen. Also das sind so verschiedene Ansätze, die man da auch anwenden kann. Ja, und theoretisch macht es natürlich schon Sinn, wenn man jetzt schon eine beeinträchtigende chronische Erkrankung hat, dass man vielleicht auch mal sagt, okay, ich mache auch mal ein etwas ausführlicheres Labor und gucke mal. Und wenn ich dann natürlich noch Vitaminmängel oder Ähnliches feststelle, dann kann ich auch wirklich mal sagen, okay, und hier wird jetzt substituiert. Vitamin D ist ja so ein Beispiel, weil das ja sogar von den Leitlinien her schulmedizinisch eben auf jeden Fall untersucht werden sollte bei Verdacht auf Fibromyalgie. Da weiß man also schon, dass da ein Zusammenhang bestehen kann bei einem ausgeprägten Mangel. Und was man natürlich schon auch noch versuchen kann, ist, dass man die Mitochondrien versucht zu unterstützen und zu kräftigen. Also das heißt, das sind so die kleinen Kraftwerke der Zellen und die spielen natürlich auch im Nervensystem eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil Nervenzellen sind ja hochaktiv. Die haben dann pro Nervenzelle mehrere 10.000 Mitochondrien und da haben wir oft eine Schwäche im Lauf des Lebens vor allem, die sich da entwickelt. Und wenn man die unterstützt, kann das auch einen positiven Effekt haben. Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, man gibt ein Coenzym Q10 unterstützend. Ja. Was aber auch die Mitochondrien unterstützt oder generell auch bei anderen Schmerzerkrankungen positiv sein kann, sind wieder ernährungstherapeutische Interventionen. Also zum Beispiel ist oft so ein kurzes Fasten zum Beispiel ein ausgeprägter regulativer Reiz, ja. der im Körper so eine Art, ja, man könnte es vereinfacht sagen, Frühjahrsputz initiiert. Also da wird wirklich mal durchgeräumt, alte Stoffwechselprodukte werden abgebaut und endlich der Ausscheidung zugeführt und alles wird so ein bisschen wieder auf Null gestellt und in der Funktionalität wieder optimiert. Also das heißt, das hat bei ganz, ganz vielen Erkrankungen oder eigentlich auch wenn man gesund ist, lohnt es sich immer wieder mal zu fasten. Und natürlich auch einen starken antientzündlichen Effekt hat das. Und da profitieren unsere Patienten schon auch davon, wenn man eben so ein kurzes therapeutisches Fasten macht, generell eben auch langfristig natürlich logisch eine ausgewogene, gesunde Kost, also eher pflanzenbetont, eben so diese mediterrane Vollwertkost ist da natürlich nicht verkehrt. Aber so ein Fasten wäre tatsächlich mal zu überlegen. Und wenn man jetzt, Fasten ist ja dann doch sehr intensiv und jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so alltagstauglich, dass man das mal locker flockig so in seinen Berufsalltag einstreut und vielleicht auch was, wo man eher eine Begleitung bräuchte. Aber man könnte zum Beispiel sagen, ich mache mal Intervallfasten.
Ja, genau.
Also Intervallfasten zum Beispiel 16:8. Also das heißt, man hat 16 Stunden am Tag, in denen man eigentlich keine Kalorien zu sich nimmt. Ja, Wasser, ungesüßten Tee oder Kaffee schwarz darf man schon zu sich nehmen. Und dann hat man 8 Stunden zum Beispiel, in denen man aber fast schon machen kann, was man will. Natürlich ist gut, wenn man in den 8 Stunden dann auch sich gesund ernährt.
Ja, klar.
Aber durch dieses Intervallfasten kann man immer wieder diesen Frühjahrsputz lostreten, ja, weil der setzt so ungefähr nach 12 Stunden ein und wenn man so 16 Stunden pro Tag fastet, dann kann man den jeden Tag aktivieren. Und das Schöne ist, das müsste man ja auch nicht wirklich 7 Tage die Woche machen. Ja, man kann ja sagen, okay, das ist mir dann auch zu viel, ich mache es an 4 Tagen in der Woche.
Ja.
Ja, oder immer am Wochenende, wenn ich abends weggehe zum Feiern, dann passt es nicht rein, dann mache ich es halt am Wochenende nicht und nur unter der Woche. Also man kann es auch ein bisschen variieren. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel auch sagen, na gut, jetzt so ein mehrtägiges, echtes Fasten ist jetzt vielleicht zu heftig. Ja, aber ich könnte trotzdem sagen, mein Gott, an 2 Tagen in der Woche verzichte ich mal auf eine feste Nahrung.
Ja.
Da muss ich dann gar nicht abführen und gar keine Einläufe machen und das verkrafte ich dann auch noch sozusagen von der Vitalität her, so dass ich trotzdem in die Arbeit gehen kann und trotzdem mich einigermaßen alltagstauglich fühle, aber dass ich dann sage, okay, Mai, immer Dienstag und Donnerstag trinke ich einfach meine Gemüsesäfte, Tee und Wasser und nehme halt nichts Festes zu mir. Und so gibt's quasi alle Abstufungen und Varianten und man kann das dann doch irgendwie für jeden dann so steuern, dass es doch irgendwie auch alltagstauglich ist. Und wenn man dann merkt, okay, das bringt mir auch richtig viel, dann kommt ja noch die Motivation dazu, dass man sagt, okay, wow, fühle ich mich besser damit. Und wenn man keinen Benefit davon hat, kann man es ja auch dann nach einer gewissen Zeit eben wieder sein lassen. Ja, jetzt nicht so, dass man dann verpflichtet wäre, das auf Gedeih und Verderb zu machen.
Was können denn Betroffene selbst tun? Welche Selbsthilfestrategien sind denn wirksam, wenn man jetzt die Diagnose bekommen hat?
Ja, also ganz wichtig wäre eben tatsächlich, dass man auf diese regelmäßige Bewegung achtet. Ja, also das heißt, es geht auch viel tatsächlich um Dehnen, um Entspannen der Muskulatur. Also es muss jetzt nicht immer wirklich sagen wir mal, die Ausdauer oder die Kraft im Vordergrund stehen, sondern es können tatsächlich auch so meditative Bewegungsübungen sein, Yoga, Tai Chi, Qigong zum Beispiel, die sind sehr angenehm oder wohltuend. Oder vor allem eben auch, sagen wir mal, fließende Bewegungen, die eher gleichmäßig sind, wie zum Beispiel Schwimmen, Fahrradfahren, Nordic Walking. Man darf natürlich schon auch ein dosiertes Krafttraining machen. Aber was jetzt nicht so der Hit ist, sind jetzt zum Beispiel so diese klassischen Sportarten, wo man ganz schnell eben abbremsen muss und schnelle Richtungswechsel machen muss. Genau, zum Beispiel Squash und so weiter. Aber wenn einem das gut tut, dann gerne. Ja, aber man sollte sich vielleicht eher auf diese etwas sanfteren Bewegungen erstmal fokussieren. Und man sollte eben dann tatsächlich schon auch sagen, okay, ich bin krank, ja, ich habe eine Fibromyalgie, also ich bin nicht so wie ein jemand, der topfit ist und jetzt einfach mal trainieren kann, bis er umfällt. Also man sollte es nicht übertreiben, sollte ein bisschen einkalkulieren, dass es schon sein kann, dass sich der Körper ein bisschen meldet. Ja, ein bisschen melden ist auch okay. Und man sollte dann vielleicht gucken, dass man halt auf diesem vorsichtigen Level dann aber dafür kontinuierlich arbeitet, also sich kontinuierlich bewegt und jetzt extreme Ausreißer eben einfach vermeidet tatsächlich. Ja, also Bewegung ist ganz wichtig, dann haben wir ja schon die Ernährung mal angesprochen, dann natürlich auch ganz wichtig Wärme zum Beispiel. Ja. Wärme entspannt die Muskulatur, regt die Durchblutung an. Kann man natürlich mit lokaler Wärme erstmal experimentieren und arbeiten. Also das heißt, das ist ja ganz einfach gemacht. Eine Wärmflasche zum Beispiel, bis hin eben zu Dingen wie Sauna, warmes Duschen, ein warmes Bad zum Beispiel, eben bis hin dann zu den Dingen, die wir schon erwähnt haben, zu dieser Hyperthermie. Und was auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, auch fürs zentrale Nervensystem. Und wir haben ja eben dort vermutlich eine Störung, vor allem im zentralen Nervensystem. Das kann man sich so vorstellen, das zentrale Nervensystem ist total hochgereizt, ja, und nimmt alles ganz genau und haarscharf wahr und projiziert das sozusagen um ein Vielfaches wieder. Also das ist eine totale Hyperreagibilität. Und da haben wir ja gesagt, auf der einen Seite könnte es sein, dass es so ein bisschen eine Neuroinflammation ist, die wir vielleicht anti-entzündlich beruhigen können, aber natürlich Entspannung und Training des vegetativen Nervensystems, dass man so ein bisschen aus diesem Sympathikus gesteuerten Stress des Alltags rauskommen, eher so in die Entspannung. Da können natürlich nicht nur Entspannungsübungen, Atemübungen helfen, da können natürlich auch zum Beispiel kalte Güsse helfen. Die sind zwar im ersten Moment erregend und aktivierend, aber dann merkt der Körper ganz schnell, ah, war falscher Alarm. Es geht jetzt nicht ums Erfrieren, das war nur ein kurzer Kaltreiz. Und dann kommt es eben zu einer ganz tiefgreifenden Entspannung. Und damit kann ich auch das vegetative Nervensystem trainieren. Und wir haben halt einfach in unserer Gesellschaft wirklich so eine latente Verschiebung in Richtung Sympathikus. Ja. Mhm. Wir haben so einen Dauerstress einfach durch diese Rundumbeschallung, ständige Erreichbarkeit, ständig die neuesten Nachrichten aus aller Welt. Und man geht wirklich davon aus, dass wir schon alle so ein bisschen unter einer Art Dauerstress sind. Und früher, wo es halt so die echten Stressbelastungen gab, da konnte man das noch ausleben, weil im Stress macht sich der Körper eigentlich dafür bereit, zu kämpfen oder zu flüchten.
Ja.
Und dafür wird alles gesammelt an Energie. Und heutzutage sind wir so im Dauerstress, aber es kommt ja nicht zu diesem Kampf oder zu der Flucht.
Ja, klar.
Und diese chronische Verschiebung in Richtung Stress, in Richtung Sympathikus, macht halt auch ganz viel mit uns. Und gerade bei chronischen Schmerzen ist das einfach eine ganz entscheidende Komponente. Und man weiß eben auch aus verschiedensten Studien, dass man tatsächlich diesem Stress gezielt was entgegensetzen muss. Also das heißt, haben wir auch schon mal gesagt, da ist es jetzt gar nicht so förderlich, obwohl man das vielleicht als entspannend empfindet, dass man sagt, Mensch, jetzt schaue ich mir am Abend meine Comedy-Serie an und da kann ich schön abschalten. Das ist eigentlich fürs Gehirn gar nicht so entspannend, weil das hat ja ständig die ganzen Reize aus dem Fernsehen, was es verarbeiten muss. Das ist eher eine Ablenkung. Und Entspannung ist dann tatsächlich was, eben, das können auch ganz unterschiedliche Sachen sein, Atemübungen, also wo man vielleicht eher körperlich aktiv ist oder so eine progressive Muskelrelaxation oder es kann eher so über die mentale Ebene gehen, Meditation zum Beispiel oder Achtsamkeitsübungen. Und da kommt es tatsächlich zu einer richtigen Entspannung und dann kann ich auch diese Verschiebung in Richtung Sympathikus, den vielleicht chronisch erhöhten Cortisol-Level durch den Stress, kann ich auch tatsächlich messbar eben wieder runterfahren im Endeffekt. Ja.
Macht es denn Sinn, wenn ich jetzt noch keine Diagnose habe, zu euch in die KFN zu kommen, also das Krankenhaus für Naturheilweisen? Oder macht es auch Sinn, wahrscheinlich macht es dann sehr viel Sinn, wenn ich meine Diagnose habe, Und ja, ich habe die Schmerzen, mal zu euch zu kommen, um die Therapie, verschiedene Therapien zu durchlaufen.
Genau. Also da ist es tatsächlich einfach nur rein organisatorisch begründet, dass wir tatsächlich stationär ersten Patienten aufnehmen dürfen, wenn tatsächlich schon eine Diagnose besteht.
Okay, das war meine Frage, ja.
Genau. Aber wir hätten natürlich schon das Know-how, um sozusagen zu beurteilen, ob eine Fibromyalgie besteht. Und das hat dann rein sozusagen abrechnungstechnische Gründe, auch mit der Krankenkasse, dass das jetzt bei uns eher nicht in dieser Form möglich ist.
Ja, aber mit der Diagnose zu euch zu kommen.
Aber mit der Diagnose auf jeden Fall. Und ich meine, es kommen ja Patienten mit Erkrankungen aller Art zu uns. Und natürlich haben wir dann immer wieder auch mal den Fall, dass man sich denkt, okay, der kommt jetzt zwar wegen einer chronisch entzündlichen Darmproblematik, aber was er sonst noch so beschreibt, würde auch ganz gut zu einer Fibromyalgie passen. Und dann klären wir das natürlich schon auch gleich mit ab. Aber jetzt rein nur mit dieser einen Intention ist es erstmal nicht mehr.
Ja, vielen Dank. Ist super spannend. Also ich meine, die Fibromyalgie hört sich auf jeden Fall sehr intensiv an. Aber der Vorteil ist natürlich, sie ist vielleicht nicht heilbar, aber zumindest behandelbar. Das ist ja schon mal was Gutes. Und jetzt auch durch den Podcast, hoffentlich haben wir damit viele Leute, viele Menschen, viele Patienten erreicht, die vielleicht sich bei sowas wiedererkennen und vielleicht die letzten Jahre nicht das gefunden haben, wonach sie gesucht haben und jetzt halt da vielleicht auch eine Behandlung angehen können. Das finde ich schon mal sehr faszinierend an der Stelle. Und ganz wichtig ist natürlich, bleiben Sie selber aktiv, wenn Sie das haben. Bewegung, ich glaube, du hast so wunderschön gesagt, ne? Wer rastet, der rostet.
Genau.
Das ist eine der wichtigsten Sachen. Das heißt, auch dort ist wieder die Bewegung so wichtig. Und dann probieren Sie halt die verschiedenen Ansätze, die Chefarzt Robert Schmidt gerade gezeichnet hat. Oder wenn Sie die Diagnose haben, gehen Sie natürlich zu KFN. Und Sie sind nicht allein, es gibt da Hilfe und es gibt Hoffnung und viele Wege aus dem Schmerz. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, wo Schulmedizin auf dieses ganze Wissen der Naturheilkunde trifft, um ja Menschen wie Ihnen da draußen weiterzuhelfen. Deswegen, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann lassen Sie gerne ein Like da, ein Abo da, ein Kommentar da, das freut uns immer ungemein. Und empfehlen Sie natürlich diesen Podcast auch weiter an andere, bis es dann wieder heißt, Schulmedizin trifft die Naturheilkunde. In diesem Sinne, eine wunderschöne Zeit und bleiben Sie gesund. Ganz wichtig, wir machen hier einen Informationspodcast und keine direkte ärztliche Beratung. Das heißt, alle Empfehlungen, die Sie hier in dem Podcast hören, alle Anweisungen, die Sie im Podcast hören, sind immer für Ihre individuelle Situation vorher mit Ihrem Arzt oder Therapeuten abzuklären. Da wir Ihre individuelle Situation nicht kennen, können wir nur allgemeine Empfehlungen geben, die wir natürlich aus dem fachlichen und wissenschaftlichen Kontext kennen, aber diese könnten für Ihre individuelle Situation vielleicht nicht die richtige sein. Und deswegen ist es wichtig, diese immer nochmal mit Ihrem Arzt und Therapeuten abzuklären.
Das war's mit dieser Folge von Schulmedizin trifft Naturheilkunde. Werden Sie zum Partner Ihrer Gesundheit. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund.